Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp! Herzlich willkommen zur 9. Folge von Stadt, Land, Was. Schon wieder sind 2 Wochen um und es wird Zeit für die nächste Geschichte. Domescu, in der letzten Folge hast du uns nach Italien mitgenommen, nach Volterra.
Genau.
Fass doch nochmal kurz zusammen, worum es in der Folge ging.
Es ging darum, ob die wunderschöne Stadt Volterra auch das halten kann, was diverse Geschichten über Vampire, Glasmänner und Feuertänzer so versprechen.
Und wenn ihr jetzt denkt, wow, das klingt fantastisch.
Dann war das ein ganz schlechter Cliffhanger.
Nein, überhaupt nicht. Also fantastisch in jedem Sinne des Wortes. Dann hört auf jeden Fall rein in unsere 8. Folge, denn ich kann euch sagen, es wird fantastisch. Und es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Heute werde ich dir eine Geschichte zu dem Buchstaben P erzählen. Du darfst natürlich wieder raten, um welchen Ort es gehen könnte.
Sehr gut. Ich habe Ende der letzten Folge ja schon gesagt, P wie Petersdom, glaube ich. Und hoffe, das damit noch nicht erraten zu haben.
Ist auch falsch.
Okay. Dann habe ich noch Polen. Das
falsch.
Land. Auch falsch. Und toll, jetzt habe ich den ganzen Tag versucht, nicht drüber nachzudenken. Jetzt muss ich drüber nachdenken.
Und dir fällt nichts ein?
Nee, nicht so richtig, aber ich muss eine Sache auf jeden Fall noch sagen. Paderborn.
Auch Paderborn ist falsch. Und ich bin ein bisschen froh, dass du es nicht erraten hast. Du hättest es nämlich auf jeden Fall erraten können. Wir bleiben nämlich heute in Italien. Wir begeben uns nach Palermo.
Oh, krass.
Das ist die Hauptstadt von Sizilien und das ist außerdem auch die Stadt, wo wir dieses Jahr unseren gemeinsamen Urlaub verbringen werden.
Richtig, deshalb finde ich das so krass, ja.
Ja, ich habe es mir ein bisschen leicht gemacht. Ich habe quasi schon mal mit der Urlaubsplanung angefangen. Kommt ja auch dir zugute dann, ne? Und für alle, die jetzt nicht so die Italien-Ultras sind wie wir, denen gebe ich nochmal ein paar Hintergrundinfos zu Palermo und Sizilien. Sizilien ist ja quasi die Insel, die so vor der Stiefelspitze liegt, kann man sagen, glaube ich, oder?
So würde ich das beschreiben, ja. Der Fußball, den der Stiefel tritt.
Genau, Sizilien ist der Fußball, den der Stiefel tritt. Wie findest du das, dass wir heute nach Palermo gehen?
Toll, aufregend. Ich hoffe, dass wir, was auch immer ich heute erfahren werde, dann auch im Spätsommer, wenn es dann soweit ist, nachspielen werden.
Das werden wir sehen, aber sag doch vielleicht vorher erst einmal, was du persönlich mit Palermo verbindest oder was du so für Assoziationen hast mit der Stadt.
Mit Palermo tatsächlich noch gar nicht so viele. Also ich war ja schon mal auf Sizilien gewesen, aber auf der anderen Seite in Catania, da habe ich mir auch den Ätna angeschaut und über Palermo weiß ich eigentlich nur, dass es dort den Fußballverein gibt, der früher US Palermo hieß, dann glaube ich, in die Pleite gerutscht ist und dann unter dem neuen Namen FC Palermo wieder neu auferstanden ist und plötzlich alle Schulden weg waren.
Ja, und genau diese Geschichte erzähle ich dir heute. Das ist natürlich Spaß.
Ich
würde niemals eine Fußballgeschichte erzählen. Sag niemals nie, ne? Tatsächlich ist Fußball jetzt auch nicht unbedingt das, was die meisten Menschen mit Palermo verbinden, zumindest wenn man der Google-Suche traut. Denn da wird Palermo am öftesten im Zusammenhang mit Urlaubsbegriffen gegoogelt. Also Hotel, Strände, Wetter, zumindest wenn man das deutschsprachige Google verwendet. Aber auch der Vulkan Ätna oder Kriminalität sind häufige Suchbegriffe.
Mhm.
Aber vorher erstmal noch ein bisschen was zur Stadt an sich, bevor wir dann zu dem Suchbegriff kommen, den ich gesucht habe.
Ich habe jetzt plötzlich wieder eine Ahnung, aber erzähl erstmal.
In Palermo leben circa 635.000 Einwohner. Das sind doppelt so viele wie in einer typischen Stadt in NRW. Und es ist damit auch die 5. größte Stadt Italiens, was es natürlich auch dann automatisch zum politischen und kulturellen Zentrum Siziliens macht. Palermo ist außerdem eine uralte Stadt mit einer sehr bewegenden Geschichte. Sie wurde immer wieder von neuen Herrschern eingenommen, Teile der Bevölkerung wurden verfolgt, meist aus religiösen Gründen. Und all das spiegelt sich auch heute oder bis heute noch in der Architektur der Stadt wieder. Noch heute kann man die Einflüsse der vielen verschiedenen Epochen in den Gebäuden der Stadt sehen. Zum Beispiel haben viele Kirchen Elemente aus der arabischen Besetzung. Und ich habe dir heute ein paar exemplarische Bilder von Gebäuden mitgebracht, wo man sieht, wie alt und auch wie wunderschön es da aussieht. Und du darfst einmal Bild 1 und danach eigentlich auch direkt Bild 2 aufmachen. Aber machen wir mal erstmal Bild 1.
Also auf Bild 1 sehe ich eine Kirche, Schrägstrich Kathedrale, Schrägstrich Dom mit einer Kuppel, mehreren, ja doch durchaus orientalisch anmutenden Zinnen an der Wand, also oben auf der Wand, gotischen Torbögen und Palmen und Statuen davor.
Und wie findest du das so, wenn du das anschaust?
Erstmal hübsch, würde ich sagen. Also es wirkt halt wie so eine Mischung aus Burg und Kirche.
Ja, also ich finde, hübsch ist sogar so ein bisschen zu wenig. Also ich muss sagen, ich finde das wirklich sehr, sehr schön, dieses Gebäude. Vielleicht habe ich auch nicht das beste Foto davon ausgesucht, aber ich wollte auch noch so ein bisschen dieses italienische Leben davor mit dem chaotischen Verkehr und dann ist da irgendwie noch ein Rollerfahrer und dann rennt noch jemand über die Straße und irgendwie ist das ja auch so ein bisschen typisch Italien.
Das stimmt, wobei ich den Verkehr jetzt nicht so super chaotisch finde.
Du fährst ja auch gerne in Italien Auto.
Ja.
Auf dem Bild hast du auf jeden Fall die Kathedrale von Palermo gesehen, die Kathedrale Maria Santissima Assunta. Und die ist wirklich uralt. Die ist aus dem Jahr 1184. Oder sagt man 1184?
Nee, ich.
1184,
Man kann
ne?
beides sagen.
Sehr gut. Die wurde natürlich seitdem mehrfach umgebaut, aber wie du schon treffend beschrieben hast, sieht man ihr einfach noch gewisse Einflüsse an. Du darfst dir jetzt auch gerne das zweite Bild angucken.
Da sieht man, ich würde sagen, auch eine Kirche, wie man an dem Kreuz über der Tür erkennt. Die ist aber nicht ganz so herrschaftlich mehr. Also die sieht aus, als hätte die mal was abbekommen und wäre nicht so richtig wieder aufgebaut worden. So ein bisschen erinnert die mich an die Gedächtniskirche hier in Berlin. Die hat auch so einen halben Turm da rechts und
Das stimmt, ja. Wobei ich sagen würde, dass die trotzdem noch ein bisschen in einer besseren Verfassung ist.
ja, also auch schöner ist ich. Die, also nichts gegen die Gedächtniskirche für alle Gedächtniskirchen-Ultras hier, aber die sieht hier einfach schöner aus, auch weil schönere Pflanzen drumherum sind.
Und
Palmen.
schöneres Wetter.
Ja.
Also ich glaube, das macht auch einfach schon viel her, diese kräftigen Farben. Das ist auf jeden Fall tatsächlich eine Kirche, wie du richtig erkannt hast, Santa Maria del Ammiraglio aus dem Jahr 1143, also noch ein Tacken älter als die Kathedrale auf dem ersten Bild. Und diese Kirche hat im 17. Jahrhundert eine neue Barockfassade erhalten. Also auch hier wurde einfach immer wieder irgendwas draufgepackt und noch was draufgepackt und so. Und deswegen sieht sie jetzt aus, wie sie aussieht. Und sicherlich wurde auch mal was kaputt gemacht. Nachdem du jetzt diese Bilder gesehen hast, hast du jetzt noch mehr Lust auf den Urlaub?
Ja, schon, auf jeden Fall.
In unserer heutigen Folge geht es tatsächlich jetzt gar nicht um diese beiden Gebäude speziell. Ich wollte die nur einmal exemplarisch zeigen dafür, wie es in Palermo so ausschaut und eben, ne, wie alt diese Stadt ist, wie bewegt die Geschichte.
Damit hast du mich auf jeden Fall schon mal abgeholt.
Sehr gut. Seit 2015 gehören auch 7 Bauwerke allein in Palermo zum Weltkulturerbe, die allesamt aus der Zeit der Normannenherrschaft stammen, was ungefähr die gleiche Zeit ist wie die Gebäude, die ich dir jetzt gezeigt habe. Ich finde, das ist schon eine ziemliche Menge.
Ja, was hast du gesagt? 600.000, 700.000 Menschen wohnen da.
Ja, 630.
Ist ja auch keine super riesige Stadt. Also ist schon recht ordentlich, vor allem wenn die alle aus einer Zeit kommen. Und noch mehr wundert mich eigentlich fast, dass es eine Normannenherrschaft gab. Also von
Da
daher.
gab es jede Herrschaft eigentlich. Jede. Wir gucken mal, wie tief wir da heute reingehen. Ich will jetzt natürlich nicht so viel verraten, aber da könnte ich jetzt Stunden drüber reden, aber keine Sorge, das mache ich nicht. Zurück zu dem Alter der Stadt. Denn man sieht nicht nur auf den Straßen Palermos das Alter, sondern auch unterhalb der Oberfläche hat die Geschichte ihre Spuren hinterlassen, zum Beispiel in Form von alten Katakomben und auch Grabstätten. Und ich möchte dich nämlich heute tatsächlich auf eine Reise in die Geschichte mitnehmen. Nicht in jede Epoche der Geschichte, aber in eine, in der eben dieser Untergrund Palermos eine Rolle spielt.
Ah, okay. Das finde ich spannend. Also irgendwie habe ich mir schon gedacht, viele Städte haben ja diese Katakombenuntergründe. Und ich war allein letztes Jahr in den Katakombenuntergründen zwei großer europäischer Städte.
Nämlich?
Nämlich Neapel, wo die Katakomben, glaube ich, super, also wirklich super, super alt sind, bis zu den Griechen zurückgehen und irgendwie in den letzten 2.500 Jahren verschiedenste Funktionen hatten und dann noch in Edinburgh, wo einfach nur irgendwann sich die Leute gedacht haben, ja, okay, wir bauen jetzt hier drauf, wir haben keinen Platz mehr.
Ja, ich kann dir natürlich jetzt noch nicht aus eigener Erfahrung sagen, ob das in Palermo ähnlich ist wie in diesen beiden Städten. Ich würde es aber mal vermuten. Und wir werden uns ja dann spätestens im Sommer dann selbst ein Bild davon machen können. Aber nun erstmal zurück zur Geschichte. Wie ich dir erzählt habe, ist Palermo eine Stadt, in der politisch schon einiges los war und in der es viele Herrscher aus unterschiedlichen Kulturen gab. Teilweise gab es auch schon sehr früh recht liberale Herrscher, also zumindest so aus unserer heutigen Perspektive, die zum Beispiel Religionsfreiheit und auch Scheidungen legalisiert haben und Vergewaltigung bestrafen ließen. Was ja schön wäre, wenn das schon immer selbstverständlich gewesen wäre. Aber Ende des 15. Jahrhunderts wehte dann ein anderer Wind, denn in dieser Zeit fiel die spanische Inquisition in Palermo ein.
Ja, natürlich. Natürlich. Die hat so einiges gemacht in Europa.
Die hat so einiges gemacht und die war vor allem besonders gut und kreativ darin, Ungläubige zu verfolgen, die eben nicht an die römisch-katholische Kirche geglaubt haben, beziehungsweise sich der nicht beugen wollten. Und ja, sie waren sehr kreativ darin, sich dann auch Bestrafungen für Menschen auszudenken, die tatsächlich oder vermeintlich irgendwas gesagt oder getan haben, was eben nicht im Einklang mit der Kirche stand. Würdest du irgendwas noch ergänzen, was man noch unbedingt zur Inquisition wissen sollte?
Nee, ich habe nur ganz viel gefährliches Halbwissen. Aber wenn ich mich recht entsinne, entstand aus der Inquisition auch eine gewisse Hexenverfolgung, gerade auch aus der spanischen. Aber ich glaube, die ganz große Hexenverfolgung ist ja eigentlich mehr so ein urdeutsches Phänomen, was man dann eher in der frühen Neuzeit und gar nicht im Mittelalter so richtig zelebriert hat.
Das glaube ich auch, aber auch darum wird es heute nicht gehen. Aber die spanische Inquisition hatte natürlich dann entsprechend auch in Palermo sehr großen Einfluss. Zum einen war Palermo nicht mehr selbst der Ort der eigenen Herrschaft, denn die spanische Inquisition kam ja, wie der Name schon sagt, aus Spanien. Dementsprechend war Madrid der Ort, aus dem über Palermo geherrscht wurde, sodass Palermo oder auch ganz Sizilien quasi als Provinz von Madrid betrachtet wurde und dann auch einfach international politisch keine große Rolle mehr gespielt hat. Das hat natürlich dann trotzdem nichts daran geändert, dass die, die eh schon mächtig und reich waren, das auch blieben. Und neben der Kirche, also dem Klerus, gehörten auch weiterhin die Adligen zu denen, die sich eben die Reichtümer der Region unter den Nagel rissen, die sich bei jeder Gelegenheit größtmöglich bereicherten und nichts an die Bevölkerung zurückgaben.
Mensch, woher kennen wir das denn auch schon wieder?
Das hat auch immer so eine schöne Kombination, ne? Ja. So eine mächtige, bestrafende kirchliche Organisation und dazu dann noch so ein paar Reiche, die sich gerne selbst bereichern.
Ja, erst wollte ich sagen, es ist ja eigentlich ganz nett, dass die Spanier auch mal so in Europa Kolonialmacht gespielt haben und nicht nur außerhalb. Aber auf Sizilien haben sie dann ja quasi immerhin die Mächtigen an der Macht gelassen.
Ja, ich denke, das ist ja auch dann immer so ein Zusammenspiel, ne? Wer kann gerade wem irgendeinen Vorteil verschaffen?
Ja, natürlich, die alteingesessenen Mächtigen in Palermo hatten natürlich irgendwelche Sicherheitsinfrastruktur, sage ich mal, auf die die Spanier dann zurückgreifen konnten. Ne?
Genau. Manche Historiker glauben auch, dass in dieser Zeit schon der Grundstein dafür gelegt wurde, dass es ja auch heute noch so große wirtschaftliche Unterschiede zwischen Nord- und Süditalien gibt. Denn während die Menschen im Norden dann eben zu der Zeit oder auch in den späteren Jahrhunderten schon viel selbstbestimmter lebten und auch mehr Rechte hatten, waren die Menschen im Süden eben komplett abhängig von der korrupten Herrscherklasse. Das habe ich jetzt natürlich alles ganz simpel heruntergebrochen. So simpel ist es dann in der Realität natürlich nicht. Es ist dann nochmal um einiges komplexer. Aber vielleicht ist da ja wirklich schon ein richtiger Gedanke bei, dass es halt einfach schon so tiefgehende Strukturen hat, die sich halt bis heute ziehen.
Das hat man ja immer wieder. Ich glaube, das hatten wir ja auch in meiner Haiti-Folge, hatten wir das auch, wo ich darüber gesprochen habe, wie sich Haiti unter König Henri entwickelt hat. Und wo ja gar nicht das Problem ist, dass König Henri der König war, sondern dass Haiti sich eben infolge einer Revolution der schwarzen Mehrheitsbevölkerung von Frankreich losgesagt hat und daraufhin erstens noch Jahrzehnte und Jahrhunderte Geld an Frankreich als Reparation zahlen musste und zudem von dem wichtigsten Handelspartner, den USA, isoliert wurde. Also, dass das Land heute so arm ist, hängt eben damit zusammen, dass es vor über 200 Jahren einfach die schlimmsten möglichen Startbedingungen hatte und natürlich kann das auch in Sizilien so sein.
Auf jeden Fall. Ich finde, das hast du jetzt auch nochmal sehr schön zusammengefasst. Wenn euch das Lust auf mehr gemacht habt und ihr die Folge noch nicht kennt, hört auf jeden Fall in die Havi Haiti-Folge rein. Das war unsere vierte Folge. Wie auch immer, zurück nach Palermo. Die Bevölkerung hatte natürlich dann dementsprechend schwer unter der machtgierigen Elite zu leiden und es wurde in den folgenden Jahrzehnten und auch Jahrhunderten nicht wirklich besser. Zu der schwierigen Herrschersituation gesellten sich dann vor allem im 17. Jahrhundert, also wir sind jetzt schon ein bisschen später, Hungersnöte, Pestepidemien, Ätna-Ausbrüche und Erdbeben und alles im 17. Jahrhundert. Also
super Jahrhundert.
Ja, die Leute, die da gelebt haben, werden sich auch gedacht haben, yay.
Und sie haben einen Sündenbock gesucht. Nein, oder führt uns das woanders hin?
Das führt uns tatsächlich, vielleicht so in die Nähe der Richtung.
Okay.
Bevor wir dann zu einer potenziellen Sündenbock-Theorie kommen, hat natürlich die Herrscherklasse und eben die Inquisition selbst beständig nach Sündenböcken gesucht und haben das eben mit Mitteln der politischen Unterdrückung getan, indem sie Versammlungen verboten haben, vor allem Versammlungen, die halt nicht unmittelbar was mit der Kirche zu tun hatten oder eben nicht den Zweck hatten, dass man irgendwie dem Staat huldigen wollte. Und wer das eben doch getan hat, der war natürlich automatisch ein Sündenbock. Aber wie das in solchen Unterdrückungssituationen ja oft so ist, entstehen gerade dann genau deswegen heimliche Versammlungen oder auch gar heimliche Gesellschaften, die sich zur Wehr setzen wollten. Und jetzt kommen wir vielleicht zu unserem Sündenbock oder vielleicht zu unseren Suchern nach einem Sündenbock, denn wir sprechen heute über so eine geheime Gesellschaft. Du erfährst heute die Geschichte der Beati Paoli, übersetzt die gesegneten Pauls.
Mhm.
Der Namensursprung ist nicht genau bekannt, aber er ist vermutlich zurückzuführen auf den heiligen Franziskus von Paola, den Gründer des Paulanerordens.
Ah, ich dachte gerade schon, warum heißt jetzt so ein Paul-Verein nach Franziskus? Aber okay, verstanden.
Die hießen einfach alle Paul.
Ja.
Wie gesegnet die Gruppe jetzt tatsächlich war, das Urteil überlasse ich dann gerne am Ende dir. Bei der Beati Paoli handelte es sich um eine geheime Sekte, einem Ritterorden sehr ähnlich. Und die Mitglieder sollen schwarze Kapuzenmäntel getragen haben, sowie Mönche, und konnten sich damit eben auch unauffällig ins Volk mischen.
Auch eine geile Zeit, in der Mönche sich unauffällig unter das Volk mischen konnten.
Mit so schwarzen Kapuzenmänteln.
Ja.
Wenn sie wahrnahmen, wie im Volk, in der Masse auf Marktplätzen oder wo auch immer, reiche oder mächtige Menschen sich ein Fehlverhalten erlaubten, wenn die zum Beispiel arme Menschen schlecht behandelten oder ihre Korruption zu offen zur Schau trugen, dann schlugen die Beati Paoli zu. Sie warteten die Nacht ab, setzten sich ihre schwarzen Kapuzen auf und schnappten sich die, die sich ungerecht verhalten haben, also quasi die Herrschenden.
Mhm.
Sie zerrten sie dann durch dunkle Gassen in geheime Eingänge, die sie dann direkt in den verwinkelten Untergrund Palermos führten. Und dort entschieden sie mit einem Tribunal, das sie zufällig selbst gegründet haben, über das Schicksal der Gefangenen. Und in der Regel bedeutete das deren Tod.
Das ist jetzt wahrscheinlich bestimmt problematisch, wenn ich sage, cool.
Ich habe mir schon gedacht, dass du sowas sagen wirst. Wahrscheinlich bleibst du auch bei deinem Cool, wenn ich dir sage, dass du den Opfern der Beati Paoli vor allem korrupte Richter, spanische Besatzer oder auch Mitglieder der Inquisition gehörten, aber auch nicht nur, also eben auch einfach andere Menschen, die halt offensichtlich Geld und Macht hatten und ja, einfach die Armen noch weiter ausbeuteten.
Ja.
Sie scheuten sich also nicht, die Mächtigen anzugreifen und konnten eben unentdeckt bleiben, zum einen aufgrund ihrer Verkleidung und zum anderen, weil sie sich in den Überresten der Katakomben im Untergrund Palermos aufhielten und versteckten. Es wird davon ausgegangen, dass die Beati Paoli sich vor allem im heutigen Il Capo-Bezirk aufhielten. Das ist einer der Altstadtquartiere der Stadt. Und das Hauptquartier der Gruppe soll sich unmittelbar unter dem dortigen Marktplatz befunden haben, mit mindestens zwei versteckten Untergrundeingängen. Und von einem davon habe ich dir auch noch ein Bild mitgebracht.
Geil. Also hatten sie es ja auch echt nicht weit von dem Marktplatz dann
ja.
in ihre Katakomben. Bild 3, ne?
Genau.
Das ist doch der Eingang zu der Kirche.
Genau.
Ja, deshalb war ich jetzt so verwundert. Ja.
Die Beati Paoli in ihren Mönchskutten schleppten ihre Gefangenen durch diese Kirche in die Krypta der Kirche, also in die Gruft. Das soll nämlich einer der Eingänge gewesen sein und das kann man tatsächlich heute noch besichtigen.
Das werden wir dann im Sommer besichtigen.
Das habe ich mir auch gedacht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Können wir ein Foto davon auf Instagram posten?
Ja, findest du, man sieht der Kirche an, dass die so einen Geheimgang beheimatet?
Jetzt sind wir wieder grundsätzlich dabei. Grundsätzlich traue ich erstmal jeder Kirche zu, einen Geheimgang zu beheimaten. Also auch dieser, ja.
Wie findest du das, dass sie sich ausgerechnet eine Kirche dafür ausgesucht haben, um sich unter anderem an der spanischen Inquisition zu rächen?
Also man sagt ja immer, dass die Ordnungsmächte immer direkt, also das ist, wenn es zu offensichtlich für Ordnungsmächte ist, dass ihnen das durchgeht, dass man am besten quasi, okay, das ist jetzt sowieso erlaubt, aber früher hat man immer gesagt, am besten kiffst du direkt vor der Polizeistation, weil da gucken sie nicht. So, das sind ja eh nicht. So. Und da schleppst du halt die Unterdrücker dann einfach in deren eigenes Haus.
Ja.
So. Oder man kann es natürlich nochmal von der ganz anderen Seite sehen, dass die spanische Inquisition ja religiöse Extremisten waren, die ja gar nicht Gottes und Jesus Wort quasi verbreitet haben, sondern irgendeine radikale Spielart dessen und sie quasi in der Kirche, die meinetwegen für die reine Lehre stehen mag, dann dort gerichtet wurden. Auch nicht schlecht.
Das ist ein sehr schönes Bild, würde ich mal sagen. Wer genau die Beati Paoli waren, ist bis heute leider nicht bekannt. Ist halt eine Geheimsekte. Manche Quellen glauben, es seien selbst Intellektuelle oder Reiche gewesen, die nicht öffentlich gegen die herrschende Klasse aufbegehren wollte. Andere glauben, es waren Männer der unteren Schichten, der unteren Klassen, die Rache üben wollten. Vielleicht war es auch ein Mix von beiden, auch das ist gut möglich. Fakt ist jedoch, dass ihre Aktionen vielleicht was im Kleinen gebracht haben. Ein Umsturz der Regierung oder eine grundlegende Verbesserung der Lebensumstände haben sie leider nicht damit erreicht.
Mhm.
Da es sich ja auch um eine Geheimorganisation handelt, die in ihrer Geheimhaltung sehr erfolgreich waren, ist leider bis heute nicht eindeutig bewiesen, ob es sie jemals tatsächlich gab. Es gibt aber so ein paar Hinweise. 1909 hat der Autor Luigi Natoli unter dem Pseudonym William Galt den Roman I Beati Paoli rausgebracht. Der Roman selbst ist fiktiv, aber beruft sich auf sehr viele Volkserzählungen. Und laut seinem Buch war die Beati Paoli im frühen 18. Jahrhundert aktiv. Also der Roman selbst spielt zwischen 1698 und 1719.
Mhm.
Auf Deutsch heißt das Buch übrigens Der Bastard von Palermo, was irgendwie wieder ein merkwürdiges Beispiel für deutsche Titelübersetzung ist.
Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, ob ich den Titel schon mal gehört habe, aber ich glaube, ich habe ihn nicht.
Ja, ich glaube, es gibt ja auch viele Bastarde in der deutschen Literatur. Es gibt ja auch den Bastard von Istanbul und so.
Das kenne ich.
Ja, ja, das habe ich auch letztens erst gelesen.
Genau, daher kenne ich das, ja.
Das Buch war sehr erfolgreich, also jetzt I Beati Paoli, und wurde sowohl 1921 als auch 1949 nochmal neu veröffentlicht. Doch Luigi Natoli war nicht der Erste, der über die Beati Paoli schrieb. Schon in den 1830ern schrieben Gabriele Quattromani und Vincenzo Linares über die Sekte. Und noch früher schrieb Francesco Maria Emanuele Marquis of Villa Bianca darüber. Der hat von 1720 bis 1802 in Palermo gelebt. Also genau zu der Zeit, wo die ja noch vielleicht oder wo noch Reste von ihnen tätig gewesen sein sollen.
Also fast ein Zeitgenosse.
Genau, er schrieb in seinem Werk Opuscoli Palermitani, dass sich die Beati Paoli schon 1180 gegründet hat und seitdem heimlich zugange war, was 600 Jahre wären. Weiß ich jetzt nicht, wie er das begründet hat oder wie man das bewerten soll. 600 Jahre ist schon wirklich eine sehr lange Zeit für eine...
Ach, 1100, ja, ja, klar.
Genau.
Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich die Zahlen im Kopf durcheinander bekommen.
Also auch er hat sein Werk Opusculi Palermitani wohl auch auf Volkssagen berufend geschrieben und nannte aber tatsächlich sogar drei Männer beim Namen, die dort Mitglied gewesen sein sollen und von denen er einen sogar selbst gekannt haben will. Und zwar sollen zum einen Giuseppe Amatore, das ist ein Gewehrbauer gewesen, der soll 1704 im Alter von 27 Jahren als Mitglied der Beati Paoli gehängt worden sein. Genauso wie Girolamo Amirata, ein Buchhalter, der für einen Mord 1723 auch gehängt worden sein soll. Und der Typ, den der Marquis gekannt haben will, war Vito Vituzzo, ein Kutscher, der dem Tod entkam und nach der Auflösung der Sekte ein Sakristan, also ein Küster, in einer Kirche wurde. Das Outfit hatte er ja schon.
Ja.
Genau, und diesen Typen will halt eben der Marquis dann tatsächlich auch getroffen und gekannt haben und der soll ihm dann eben von der Beati Paoli erzählt haben.
Die Frage ist, gibt es denn noch andere Aufzeichnungen? Also, dass diese zwei da getötet wurden, das ist schon belegt auch, oder?
Das ist das, was der Marquis geschrieben hat.
Naja, okay. Ja, es gibt ja nicht über alles Aufzeichnungen. Und für mich klingt das jetzt erstmal so, als sei da mindestens so viel dran wie an der Figur Robin Hood.
Spannend, dass du Robin Hood erwähnst. Da kommen wir gleich nämlich auch nochmal zu. Vorher wollte ich aber noch einmal erzählen, dass unabhängig davon, ob das jetzt stimmt, dass es die Beati Paoli gegeben hat oder nicht, haben sie auf jeden Fall ihre Spuren hinterlassen. In Palermo ist heute noch ein Platz nach ihnen benannt, also der Marktplatz quasi. Ebenso wie Hotels, ein Kiosk und Restaurants. Und es gibt auch ein Sprichwort, wenn man sagt, du siehst aus wie ein Beato Paolo, ist damit gemeint, dass man gleichermaßen gefährlich und gut aussieht.
Oh.
Also wie so ein Bad Boy quasi.
Ja, wirklich.
Und auch in Malta sollen die Beati Paoli zugange gewesen sein. Kann natürlich sein, dass es da vielleicht auch Nachahmer gegeben hat oder ne, dann irgendwie jemand dahin gezogen ist oder so. Und auch in Malta gibt es heute noch ein Sprichwort, das besagt, dass jemand auf die Beati Paoli Art zusammengeschlagen wurde.
Ja, fair. Auf jeden Fall, bei allem, was ich über Malta weiß, denke ich, dass ich da bald mal wieder ein paar Beati Paoli zusammenfinden sollte.
Du hast gerade Robin Hood erwähnt und mir ist bei der Recherche natürlich auch sofort dieses Bild von Robin Hood gekommen und ich dachte mir, das erinnert mich schon echt sehr an diese Geschichte. Und tatsächlich hat die Beati Paoli für viele Sizilianer die gleiche Bedeutung wie für Nordeuropäer Robin Hood. Auch er war ja jemand oder soll jemand gewesen sein, der eben zusammen mit Gleichgesinnten die Reichen beklaut und auch verprügelt hat, sich an ihnen gerecht hat, um sich eben für Arme einzusetzen. Und da es von der Beati Paoli leider keine Bilder gibt, ist auch eine Geheimgruppe, habe ich dir so als Trostpreis ein Bild von Robin Hood mitgebracht.
Das ist nett.
Für das Bild 4 öffnen.
Ja, der war ja auch mit einer Kapuze unterwegs, aber mit Pfeil und Bogen. Und nicht so ganz mönchsmäßig.
Nee, also mit so einem sexy Mönchsoutfit vielleicht. Zumindest hier diese Statue,
ja,
das oder?
Das ist jetzt schon sehr angerömert, ehrlich gesagt.
Ja.
Ne? Mit dieser sehr kurzen Toga da.
Ich weiß jetzt leider nicht, von wann diese Statue ist, aber das ist das Robin Hood-Denkmal vor dem Schloss in Nottingham, wo er ja vermutlich da seine Heldensachen getrieben haben soll.
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass spanische Inquisitoren sicherlich was gegen diese Rocklänge einzuwenden hätte.
Das ganz bestimmt. Auch bei Robin Hood weiß man ja heute nicht genau, ob es ihn je gegeben hat. Aber auch er fand schon sehr früh in Sagen und Geschichten statt. Allerdings hat sich die Wahrnehmung von Robin Hood in den Jahrhunderten sehr gewandelt. Im 13. Jahrhundert zum Beispiel war Robin Hood noch ein Synonym für Gesetzesbrecher in England. Im 15. Jahrhundert wurde er auch noch hauptsächlich als gefährlicher Wegelagerer, als Räuber wahrgenommen. Und das lag sicherlich auch daran, dass die Quellen aus dieser Zeit, die von ihm berichtet haben, halt von Adligen oder Geistlichen stammen, die natürlich jetzt nicht so erfreut waren über die Robin Hood-Geschichte, würde ich jetzt mal annehmen.
Das stimmt, ja.
Erst im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts wurde Robin Hood überwiegend als Vorkämpfer für die soziale Gerechtigkeit angesehen, also als Held. Und wer weiß, ob sich die Beati Paoli nicht vielleicht tatsächlich von ihm hat inspirieren lassen, wenn sie nicht tatsächlich schon im 12. Jahrhundert gegründet wurden, wie er der Marquis behauptet hat. Wer sich allerdings definitiv von der Beati Paoli hat inspirieren lassen, ist die sizilianische Mafia.
Habe ich mir gedacht, dass die sich auf sowas berufen. Naja.
Teilweise behauptet die Mafia, dass die Beati Paoli schon selbst die Gründungsmafia gewesen sein soll. Allerdings ist davon auszugehen, dass das nicht stimmt, denn die sizilianische Mafia ist wohl auf dem Land entstanden und die Beati Paoli halt definitiv in der Stadt, wenn es sie dann gegeben hat, also in Palermo selbst. Und da ein ganz kleiner Exkurs zur Entstehungsgeschichte der sizilianischen Mafia. Es sollen wohl ungefähr zur gleichen Zeit viele Adlige vom Land in die Städte gezogen sein. Und damit haben die eine Lücke auf dem Land hinterlassen, also im verwaltungstechnischen Sinn, aber auch im wahrsten Sinne des Wortes, denn ihre Häuser blieben leer. Mhm. Und das machten sich dann einige Menschen zu eigen, vor allem dann diese einfacheren Verwaltungsgehilfen, die denen quasi zugearbeitet haben. Die haben sich dann die zurückgelassenen Häuser der Adligen unter den Nagel gerissen und natürlich auch deren Macht. Und um diese zu erhalten, haben sie dann bewaffnete Kriminelle engagiert oder eben mit denen zusammengearbeitet. Und das sollen so die ersten Schritte der sizilianischen Mafia gewesen sein, beziehungsweise so die Strukturen, die das da möglich gemacht haben.
Ja, oh, ich macht mich irgendwie so ein bisschen traurig, dass die sizilianische Mafia, die ja natürlich in irgendeiner Form popkulturell natürlich auch sehr angesehen ist, aber sich irgendwie sowas Cooles wie die Beati Paoli irgendwie zu eigen machen will. Weil ich meine, die Beati Paoli hätten wahrscheinlich heute auch mal so ein paar Mafia-Leute in die Kirche gelockt. Nehme ich jetzt mal an.
Das ist auf jeden Fall anzunehmen, aber das sieht die sizilianische Mafia anders.
Natürlich. Denn,
genau, also die sehen sich definitiv in den Fußstapfen der Beati Paoli. Auch der historische Roman von Luigi Natoli aus dem Jahr 1909, von dem ich dir erzählt habe, der soll noch heute Vorbildcharakter für die Mafia haben. Und auch vor Gericht haben schon mehrere Mafiosi die Protagonisten aus dem Buch zitiert und behauptet, dass sie sich eben an den Verhaltensweisen der Protagonisten orientieren würden.
Das stimmt ja wahrscheinlich auch in manchen Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Verschwiegenheit oder dieser Zusammenhalt. Oder auch natürlich, dass man offensichtlich Mächtige wie PolitikerInnen oder andere Leute der Staatsmacht in irgendeiner Form bekämpft. Aber die Mafia oder die italienische Mafia oder die sizilianische Mafia jetzt in dem konkreten Fall bereichert ja auch nur eine kleine Gruppe.
Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ich denke mal, wir alle wünschen uns mehr soziale Gerechtigkeit und zumindest die meisten von uns hätten jetzt auch kein Problem damit, wenn es Konsequenzen für reiche, mächtige Menschen gäbe, die eben auf dem Rücken von anderen reich geworden sind und ihre Macht ausnutzen, um sich selbst zu bereichern. Und genau in diesem Kontext muss man halt betonen, dass die italienische Mafia oder die sizilianische Mafia und wahrscheinlich auch generell die Mafia, die sind kein Robin Hood und die sind auch nicht die Beati Paoli. Die Mafia hat das organisierte Verbrechen perfektioniert und hat sich eben, wie du schon gesagt hast, in erster Linie selbst bereichert oder tut das auch immer noch und eben vor allem mit Unmengen an Gewalt. Und um jetzt auch den Bogen zurück zu Palermo zu spannen, galt ja insbesondere Palermo ganz lange als Inbegriff für die italienische Mafia. Palermo zählte zu den gewalttätigsten Städten Europas und hielt zwei große Mafiakriege aus. Während des zweiten, zwischen 1981 und 1983, wurde durchschnittlich alle 3 Tage jemand von der Mafia ermordet. Was übrigens die gleiche Häufigkeit ist, wie heute in Deutschland Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner ermordet werden. Und während Femizide, also Morde an Frauen, in Deutschland traurigerweise heute immer noch zur Realität gehören, hat sich die Gewalt der sizilianischen Mafia in den letzten Jahren und Jahrzehnten, zumindest eben auch in Palermo, drastisch gesenkt. Und das liegt daran, dass sich große Teile der Bevölkerung gewehrt haben und es auch heute noch weiterhin tun. Vor allem 2 Staatsanwälte, Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, sind zu Recht in die Geschichte Palermos eingegangen, da sie in den 1980ern erbittert gegen die Mafia gekämpft haben und zuletzt dann sogar ihr Leben ließen. Und auch der ehemalige Bürgermeister Leo Luca Orlando trug neben etlichen anderen engagierten Menschen, die ich natürlich jetzt nicht alle nennen kann, erheblich dazu bei, dass Palermo heute sogar als die sicherste Stadt Italiens gilt.
Krass. Es ist sicherlich auch mit einigen Repressionen auch gegen Nicht-Mafia-Leute verbunden, aber erstmal ja gut.
Ne? Auf jeden Fall, genau. Und ich wette, als ich dir am Anfang gesagt habe, dass wir heute über Palermo sprechen werden, hast du bestimmt gedacht, dass ich dir nur eine Mafia-Geschichte erzähle, oder?
Ganz am Anfang nicht, weil ich ganz am Anfang erstmal richtig lost war und nur an Fußball gedacht habe. Dann, als du mir die Google-Suchergebnisse gesagt hast, habe ich gedacht, ja okay, wir kommen auf jeden Fall zur Mafia. Wir kommen 100% zur Mafia.
Und wir sind zur Mafia gekommen.
Das war klar.
Das war die Geschichte der Beati Paoli. Es ist vielleicht ein bisschen dünn, was einfach daran liegt, dass sie eben im Geheimen zugange war, dass es eine Weile her ist und dass es halt einfach keine Beweise für die gibt. Aber ich hoffe, dass dir die Geschichte trotzdem Spaß gemacht hat.
Total. Also, wie du ja weißt, wir haben, glaube ich, gestern oder vorgestern erst drüber gesprochen, dass als Kind schon Robin Hood mein absoluter Lieblings-Disney-Film gewesen ist. Das heißt, die Geschichte hat mich super abgeholt. Und das Zweite ist ja halt auch, ob man nun weiß, ob es die wirklich gegeben hat oder welcher Zusammensetzung es die wirklich gegeben hat und ob wirklich dieser Kutscher daran beteiligt war, ist ja völlig unerheblich, wenn sie noch heute einen so großen Einfluss auf das Leben der Menschen in Palermo haben.
Auf jeden Fall.
Also,
hast du jetzt noch mehr Lust auf unseren Urlaub?
Ja, sehr. Und ich werde mir auf jeden Fall diese Beati Paoli-Tür angucken da.
Das werden wir. Wir werden uns auf jeden Fall auch den Beati Paoli-Platz angucken, werden dann ein Foto machen und es bei Instagram posten, damit ihr das auch sehen könnt. Und das Foto könnt ihr euch dann angucken auf unserer Instagram-Seite @stadtlandwas, genauso wie bei TikTok oder Facebook. Und auch alle Bilder, die ich Domescu jetzt heute in dieser Folge gezeigt habe, findet ihr auf Instagram, TikTok und Facebook unter stadtlandwas. Und bevor wir jetzt den nächsten Buchstaben für Domescu auswählen, noch eine kleine Bitte. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unserem Podcast eine gute Bewertung gebt. Entweder 5 Sterne bei Spotify oder ihr schreibt uns eine nette Rezension bei Apple Podcasts oder worüber auch immer ihr unseren Podcast hört. Und nun zum nächsten Buchstaben. Ich sag A, du sagst Stopp.
Alles klar, so machen wir das.
A.
Stopp.
T wie Theodor.
Theodor. Alles klar. Fällt mir noch nichts ein, aber in 2 Wochen ganz bestimmt.
Du nimmst die Herausforderung also an.
Ich nehme die Herausforderung an.
Sehr gut. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Bis in 2 Wochen.